Ja, hallo, willkommen in der kritischen Zone. Das ist unser gemeinsames Projekt, das wir sozusagen hiermit auch mit unserem ersten Gespräch für einen Podcast eröffnen. Und kritische Zone, der Begriff, der ist für uns ein guter Titel geworden, weil er so mehrere Aspekte umfasst. Und vielleicht mag mal jemand erzählen von euch, was ist die kritische Zone?
Wir haben den Begriff uns geborgt von Bruno Latour, der das Terrestrische Manifest vor 2, 3 Jahren schon rausgebracht hat, sich dann darin Gedanken gemacht hat über die Klimaveränderungen auf der Erde und die Bedrohungen, die für die Menschheit darstellen. Die kritische Zone ist für Bruno Latour diese schmale Schicht, die den Planeten umgibt, aus den unteren Schichten der Atmosphäre und den oberen Schichten der Erdoberfläche, praktisch der fruchtbare Boden und dann die Zone, in der Menschen und Tiere leben und die Luft oder Wolken und Wetter, die uns da umgeben, die ist dünn und verletzlich und deswegen auch die kritische Zone, weil wir gerade dabei sind, diese kritische Zone auch massiv zu stören und zu gefährden. Aber natürlich hat das auch noch ein bisschen so einen übertragenen Aspekt. Wir wollen natürlich auch einen kritischen Blick auf uns selber werfen.
Genau, das hat uns doch jetzt gut gefallen, dass man diesen Begriff auch auf anderes anwenden kann, beziehungsweise dass er so ein bisschen schillernd ist und ja, dass man eben sagen kann, jetzt betreten Sie hier die kritische Zone, in der nochmal gründlicher nachgedacht wird über manches. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal vorstellen, wer sind wir und wie sind wir eigentlich zu diesem Thema und zu diesem Projekt gekommen? Mag jemand von euch den Auftakt machen?
Okay, ich bin Walter Färber. Ich bin bis vor einem guten Jahr Pastor hier in einer Gemeinde zwischen Hannover und Braunschweig gewesen. Und mich hat das schon immer sehr beschäftigt. Aber im täglichen Geschäft des Pfarramtes kommt sowas dann doch immer mehr zu kurz. Und wir haben uns dann auf verschiedenen Wegen kennengelernt. Marion und ich, wir sind quasi Nachbarn. Peter und ich sind wiederum sehr viel weiter auseinander, aber wir haben jetzt die Chance genutzt, in dieser Corona-Zeit, in der alle Leute plötzlich sich trauten, auch Videokonferenzen zu machen, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen und zwischen Ilsede und Erlangen so eine Brücke zu spannen.
Ich bin Peter Aschoff, ich komme eben aus dem Süden, aus der Bayerischen Landeskirche, da bin ich auch Pfarrer. Wohne in Erlangen, arbeite in Nürnberg und bin in Nürnberg auch zusammen mit einer Kollegin Umweltbeauftragter für unser evangelisches Dekanat. Das allerdings, glaube ich, eher die Folge davon, dass mich diese ökologischen Themen schon eine ganze Weile umtreiben, also nicht nur irgendwie interessieren, sondern wirklich umtreiben.
Ja, Walter hat es schon gesagt, wir sind Nachbarn hier im Land Peine. Das liegt irgendwo zwischen Braunschweig und Hannover. Und ich bin hier in mehreren Gemeinden, in einem verbundenen Pfarramt, Pastorin der Landeskirche Hannovers. Und wir arbeiten schon einige Jahre zusammen, Walter und ich, und haben aber irgendwann in unserer Zusammenarbeit zwischen dem einen oder anderen Projekt entdeckt, dass tatsächlich für uns sich der Klimawandel, die Klimakatastrophe, die kommende und schon eingetretene, eigentlich so ein bisschen als Mutter aller Probleme darstellt. Und deswegen ist das so ein Punkt, an dem wir tatsächlich seit einiger Zeit intensiver nachdenken und uns jetzt eben auch ja, in dieser Dreiergruppe gefunden haben. Ja, vielleicht habt ihr schon mal auf unsere Seite geguckt, ein bisschen durchgestöbert. Es gibt da so einen Reiter, da wollen wir gerne mal künftig auch einfach Bücher, Aufsätze, Literatur vorstellen zum Thema. Und Walter hatte da etwas entdeckt, das ein Buch, das er gelesen hat, das möchte er jetzt mal vorstellen. Und vielleicht kommen wir darüber heute beim Start ein bisschen ins Gespräch. Walter, erzähl uns mal, was hast du mitgebracht?
Ich habe hier ein Buch, das in diesem Jahr schon mindestens die 9. Auflage erreicht hat, von Maja Göpel, Unsere Welt neu denken, eine Einladung. Das habe ich gefunden, wirklich auch gefunden. Meine Frau hat das nämlich geschenkt gekriegt und ich habe es mir bei ihr stibitzt und habe dann mal so reingeguckt und war ganz begeistert davon, weil ich hier jemand ist, der oder die nicht einfach bloß jetzt die auf uns zukommenden Probleme des Klimawandels beschreibt. Da gibt es wirklich auch genug Publikationen und da haben wir uns ja auch schon eine ganze Zeit mit beschäftigt. Was mich daran ganz besonders begeistert hat, war, dass sie sagt, hinter diesen ganzen Problemen liegen sehr tief eingefahrene Denkmuster, auf denen wir eigentlich unsere ganze Gesellschaft, insbesondere unsere Wirtschaft, aufgebaut haben. Und das Problem sind diese Denkmuster, die uns leiten, die in unsere Institutionen gestalten. Und solange wir aus diesen Denkmustern nicht rauskommen, werden wir auch nicht wirklich was machen können, um den Klimawandel zu stoppen und die Welt lebenswert zu erhalten. Für mich war das ein Aha-Effekt, weil ich da eher von einem marxistischen Hintergrund herkomme, wo dann die Gedanken eigentlich eher zweitrangig sind. Und das Wichtigste ist die ökonomische Basis, die die anderen Dinge determiniert. Ich war da aufgrund unserer Theologie und so schon immer ein bisschen am Zweifeln, aber hier habe ich mal vorgeführt bekommen, wie jemand da auch deutlich machen kann, wie stark die ökonomische Basis auch von bestimmten Grundgedanken her gestaltet ist. Und die scheinen für uns so natürlich und selbstverständlich, wie das Wasser für den Fisch ist. Und deswegen merken wir sie manchmal gar nicht. Und sie öffnet die Augen dafür, dass es eben auch anders geht.
Vielleicht erzählst du mal, aus was für einer Tradition sie sozusagen kommt, auch eine Anschlussfähigkeit als Theologen?
Ja, also ich glaube, dass bei ihr speziell da nicht so eine große Anschlussfähigkeit oder persönlich so viel Anschluss an Kirche oder so besteht. Jedenfalls merkt man da nichts. Und im Literaturverzeichnis taucht auch zum Beispiel sowas die Enzyklika Laudato Si gar nicht auf. Das könnte man ja da auch mit reinnehmen. Und ich kenne das noch aus meiner Zeit in der evangelischen Jugend, dass die Kirche schon relativ früh sich mit solchen ökologischen Fragen beschäftigt hat. Aber das scheint bei ihr jetzt nicht so akut gewesen zu sein, scheint das nicht erlebt zu haben. Aber genau diese Frage, welche Grundmuster, Grundgedanken eigentlich unser Zusammenleben ordnen, gerade auch in den ökonomischen Dingen, diese Frage, finde ich, ist total anschlussfähig zu theologischen Fragen, weil sie deutlich macht, dass das Menschenbild, das dahinter steht und das Weltbild, das dahinter steht, dass das eine enorme Bedeutung hat und bis hin zu ganz praktischen Auswirkungen führt und in den Köpfen von so ziemlich allen Menschen drin ist.
Was wäre denn Ihre wesentliche Kritik an dem Weltbild, das bei uns jetzt gerade den Ton angibt?
Also sie benennt zentral als Hauptproblem das Bild vom Homo economicus. Also das ist der von den Wirtschaftswissenschaften konstruierte Mensch, der immer mehr haben will, der total flexibel ist, immer dahin geht, wo er am meisten verdient oder wo er eben die besten Geschäfte machen kann, der auch ein isoliertes Individuum ist, das eigentlich nur an sich selbst denkt und für das Moral, Ethik oder sowas keine Rolle spielt. Und das ist natürlich, das sagt sie immer sehr deutlich und belegt das auch mit bestimmten Untersuchungen, das ist einfach Unsinn, das passt nicht zur Realität. Menschen verhalten sich nicht so. Aber auf der anderen Seite, wenn das als Leitbild immer und immer wieder wiederholt wird und auch belohnt wird, dann entwickeln sich natürlich Menschen in diese Richtung und werden auch tatsächlich egoistischer und selbstsüchtiger, ja.
Also der Homo economicus ist so praktisch diese anthropologische Seite der Gewinnmaximierung oder so, die wir dann da...
Ja, genau. Es geht eigentlich immer darum, dass der Mensch Gewinn macht und eigentlich werden alle Dinge in Geld umgerechnet. Das ist für alles der Bewertungsmaßstab und sie zieht da aber sehr schön, ich glaube, den Robert Kennedy, der hat gesagt, in Geld kann man so gut wie alles messen, nur nicht die Dinge, auf die es im Leben wirklich ankommt. Aber diese Zuspitzung auf die ökonomischen Dinge, das, sagt sie, ist eigentlich eins der Grundübel. Und dann ist eben, steht man nicht in einem Wald, sondern man sieht vor sich lauter Holzressourcen. Oder man sieht nicht Menschen vor sich, sondern Arbeitskräfte und so weiter. Ja? Und alle Beziehungen, in denen wir stehen, eine ganze Welt voller Beziehungen, in die wir eingebunden sind, die wird immer wieder reduziert auf die Frage nach dem, was das für Kosten macht oder was da für Gewinn zu erzielen ist.
Dann sind die Mitarbeiter das Humankapital.
Genau, das ist das Humankapital und darauf werden Menschen reduziert. Und wenn man es lange genug macht, dann glauben sie das auch. Ein anderer Punkt, wo sie eben die Ökonomie stark kritisiert, das ist, dass die Kosten, die unser Wirtschaften verursachen, in den ökonomischen Modellen nicht wirklich eingepreist sind. Meinetwegen die Kosten, die künftige Generationen tragen müssen oder auch die Kosten, die dadurch entstehen, dass wir unseren Müll irgendwo nach Übersee transportieren und da das dann auf Müllhalden landet. Oder die Kosten, die entstehen, wenn ein Flugzeug nach Amerika fliegt und enorm viel CO2 ausstößt, dann müsste eigentlich auch eingerechnet werden, dass die Erdatmosphäre oder die ganze kritische Zone eben sozusagen umsonst versucht, dieses CO2 irgendwie einzubauen, zu integrieren, abzubauen, wie auch immer. Aber dieser Aufwand geht in die ökonomischen Modelle nicht ein, obwohl er real da ist. Und schließlich nennt sie auch als einen Punkt der Lösung, dass der Staat eigentlich unverzichtbar ist. Diese Illusion, der Markt könnte alles regeln, das ist Unsinn. Es gibt Dinge, die kann wirklich nur der Staat machen. Und der Staat ist letztlich einfach derjenige, der das kollektive Interesse wahrzunehmen hat. Irgendjemand muss das gemeinsame Interesse im Auge haben. Und das kann der Homo economicus nicht, weil der ja per Definition nur seine eigenen Interessen verfolgt.
Es hört sich nach dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft an.
Ja, da hat es mich auch dran erinnert. Also ein staatlich gebremster Kapitalismus, um so vielleicht zu sagen. Wobei das dann sicher noch um die ökologische Komponente erweitert wird. Der Staat muss also nicht nur die Interessen des Zusammenhalts innerhalb der Gesellschaft ins Spiel bringen, sondern er muss genauso die Interessen der ganzen Schöpfung ins Spiel bringen und auch die Interessen der künftigen Generationen, die ja nicht für sich selbst sprechen können.
Das ja auch vielen als Widerspruch erscheint, ne? Also, wie oft heißt es in den Debatten, bestimmte Dinge kann man nicht durchsetzen, weil sie auf Kosten der sozial Schwächeren gehen. Also zum Beispiel die Kritik an Lebensmitteldumpingpreisen. Da wird schnell ins Spiel gebracht, dass sich eine bestimmte Lebensart, ein bestimmter Lebensstil, der ökologisch verträglich ist, dass der im Grunde genommen dann eher so eine Lifestyle-Sache ist für wohlhabende Menschen, die ja vom System profitieren.
Und die armen Hartz-IV-Empfänger, die, was soll aus denen werden, wenn sie sich nicht mehr billiges Fleisch kaufen können, ne? Aber bei ihr in dem Buch hat mir besonders gut gefallen, dass sie das zusammenbringt und sagt, die ökologische Krise ist eigentlich eine Gerechtigkeitskrise oder dahinter steckt eine Gerechtigkeitsfrage. Und man kann das nicht getrennt voneinander angehen, sondern man muss das zusammenlösen. Sie sagt das so nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorschlag von ihr wäre, aber um es mal so auf den platten Begriff zu bringen, wenn man eine CO2-Steuer einführen würde, dann könnte man mit dem Geld die Hartz-IV-Sätze anheben und dann wäre sowohl der Umwelt als auch den Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, geholfen. Und das muss sich nicht widersprechen.
Ich merke jetzt gerade, wie ich beim Zuhören so ein paar Fragen hatte, weil, aber Walter, vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht richtig zusammengebracht. Also wenn sozusagen ein Problem ist, dass wir sozusagen alles auf den monetären Wert reduzieren, ne? Ist es dann sinnvoll, Lösungen zu erfinden, die dann Dinge wie, was weiß ich, Schäden in der Atmosphäre oder so wieder monetarisieren, um sie auf dem Radar sichtbar zu machen, des Kapitalismus? Oder verstärken wir damit das Problem, das wir haben, dass wir alles nur in Geld umrechnen oder nur das irgendwie verhandelbar ist, was wir in Geld umrechnen können?
Das
Spannung?
ist natürlich eine gute Frage, aber ich glaube, auf jeden Fall wäre das ein Fortschritt, wenn in diesem Geldrahmen dann wenigstens dieser Rahmen vernünftig durchgeführt würde. Und sicherlich müsste auch die Ökonomie dann auch nochmal ihr Menschenbild hinterfragen und gucken, was eigentlich gutes Leben ist, dass gutes Leben eben nicht immer mehr und mehr und mehr ist, sondern dass es einen Punkt gibt, von dem ab das umschlägt. Sie zitiert da so jemanden, der untersucht hat, welche Auswirkungen diese Konkurrenzgesellschaft und dieses Profilierungsstreben gerade auf die Leute hat, die ganz oben in der Gesellschaftspyramide stehen und sagt, für die ist das auch nicht schön, wenn man dran denkt, vom Kindergarten an werden die auf Leistung getrimmt und sich mit anderen zu vergleichen und so. Und ist ja auch irgendwie, das sage ich jetzt, ist ja auch irgendwie frustrierend, wenn die Yacht vom anderen Milliardär noch 10 Meter länger ist als die eigene. Aber so dieser Druck, der zum Beispiel auch auf den Kindern und Jugendlichen da ruht in diesen Kreisen, das ist, glaube ich, schon heftig.
Ich weiß nicht, ob das in dem Buch vorkommt, aber was mir gerade eingefallen ist, zu dem Homo economicus vor ein paar Jahren habe ich mal so einen Artikel gelesen. Da haben Leute, die so aus der Richtung der Spieltheorie kamen, eben gefragt, ob das wirklich stimmt mit dem Homo economicus und so ein paar Experimente gemacht. So, das ging so Richtung Prisoner's Dilemma und so und festgestellt, dass den meisten Menschen der eigentliche Gewinn gar nicht so wichtig war, wenn sie das Gefühl hatten, hier geht es gerade total unfair zu. Dann waren die auch bereit, tatsächlich auf was zu verzichten. Das sehen wir jetzt auch, sagen wir mal, in einer extrem problematischen Form bei solchen Sachen wie dem Brexit. Also die Engländer, die um ihre nationale Souveränität bangen und sich irgendwie als Opfer der EU finden, ne, und als kolonialisiertes Territorium gefühlt haben, die waren bereit, wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen und sind es möglicherweise immer noch. Heute entscheidet sich ja vielleicht was oder auch nicht. Nur weil sie das Gefühl hatten, das ist jetzt unfair. Ist jetzt ein negatives Beispiel, ne? Das Ganze würde natürlich auch positiv gehen und dann könnte es uns beim Klima tatsächlich nutzen.
Ja, sie zitiert da auch so ein ähnliches Beispiel, um zu belegen, dass Menschen eben nicht dauernd nachrechnen, was für sie wirtschaftlich ist. Also sie sagt, es gibt ein Beispiel, da sind zwei Leute und der eine kriegt 1.000 Euro in die Hand gedrückt und soll das jetzt mit dem anderen teilen. Aber die können nicht miteinander diskutieren, sondern er muss ihm einfach einen Vorschlag machen. Und wenn der andere diesen Vorschlag annimmt, kriegen beide das Geld. Und wenn der andere den Vorschlag ablehnt, kriegt keiner was. Das heißt, ich muss also diese 1.000 Euro so teilen, dass ich möglichst viel selber kriege, aber dir so viel gebe, dass du jetzt nicht sagst, dann soll keiner von uns was kriegen. Und nach der ökonomischen Theorie müsste eigentlich der Betreffende jede Summe annehmen. Dass, wenn er nämlich nur 1 Euro kriegen würde, dann hätte er vorher immer noch ökonomisch gesehen mehr als vorher, weil er da ja null hat. Man hat aber herausgefunden in diesen Experimenten, dass wenn der aufteilt, so ungefähr unter 300 Euro dem anderen zuschanzen will, dann sagt der andere, nö, also das ist ungerecht, da mache ich nicht mit.
Dann ist die Genugtuung, dass der andere auch nichts hat, größer als der Verlust, den man selber erleidet.
Ja, dieses Gefühl, da haut mich einer übers Ohr, das ist viel schlimmer als die Perspektive, ich kriege gar nichts. Dann lieber haben wir beide nichts. Ich kenne das übrigens auch aus Diskussionen, wenn es um Streichungen in der Kirche geht. Ne? Dann wird, wenn dann irgendwer was kriegen soll und die anderen nicht, dann ist es besser, der kriegt auch nichts, als der kriegt was und wir nicht. Das ist auch so ein negatives Beispiel mit dem Brexit.
Ja, dann geht es schon wieder ins Deprimieren an dem Punkt.
Ja, das nur so nebenbei. Aber da merkt man dran, wie stark Menschen eben von solchen Fragen die Gerechtigkeit bestimmt werden und wie wichtig das ja auch ist, ja. Und auch diese ganzen eben komischen Bewegungen wie Brexit und andere populistische Sachen, die nehmen ja irgendwie auch alle diesen Wunsch auf, dass es gerecht zugeht, nur bearbeiten das irgendwie ganz verkorkst. Aber Gerechtigkeit ist schon für Menschen ein total wichtiger Wert und der lässt sich nicht einfach so monetarisieren.
Ist ja auch ein zentraler biblischer Begriff und genau da ja auch nicht so eindimensional im Sinne einer zuteilenden oder ausgleichenden Gerechtigkeit, wie wir das immer verstehen würden.
Ja, also ich glaube, es wäre viel gewonnen, wenn der Begriff Gerechtigkeit stärker von der biblischen Gerechtigkeit her gefüllt werde, weil im biblischen Bereich, da ist Gerechtigkeit ja die Bundestreue Gottes. Gottes Gerechtigkeit besteht daran, dass er an seiner Schöpfung festhält, an seinen Menschen festhält, dass er seinem Volk treu bleibt, auch wenn dieses Volk noch so viel Unsinn macht. Aber es geht eigentlich darum, dass da ein Beziehungsnetzwerk ist, sowohl unter den Menschen als auch in der ganzen Schöpfung. Und dieses Beziehungsnetzwerk muss gepflegt werden. Und Gerechtigkeit bedeutet alles, was dieses Beziehungsnetzwerk nährt und stärkt. Und natürlich, wenn da irgendjemand andere verletzt, dann muss da irgendwie gegengehalten werden, weil das ja eben dieses Netzwerk schädigt. Aber das ist ein Teil und diese ausgleichende Gerechtigkeit. Und der übergreifende Zweck ist, dieses Netzwerk des Lebens zu pflegen und gedeihen zu lassen.
Und den anderen gerecht zu werden, also indem wir sie als menschliches Gegenüber achten, auf das wir nicht runterschauen können, sondern auf Augenhöhe miteinander dann sprechen. Also da haben wir diese Art von Gerechtigkeit auch in unserem Sprachgebrauch wieder drinnen. Jemandem gerecht werden.
Ja. Und das ist ein Gerechtigkeitsbegriff, wo wirklich beides gut hineinpasst, ne? Ökologische Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, wo man es wirklich nicht mehr ausspielen kann, wenn alles in dieser Weise, in diesem Netzwerkgedanken miteinander in Verbindung steht.
Es ist eigentlich schade, dass so viele neuzeitliche Begriffe, die in Wirklichkeit biblische Wurzeln haben, dass die von diesen Wurzeln abgelöst sind. Wenn die gekappt sind, dann können diese Begriffe manchmal so irrlaufend durch die Gegend toben und richten alles Mögliche an.
Das stimmt. Der Freiheitsbegriff wäre ja auch sowas noch, ne? Also, wenn man es jetzt mal ganz kurz als Lutheraner sagt, also Freiheit hat halt irgendwie zwei Seiten. Das eine ist, ich kann selbstbestimmt und selbstverantwortlich handeln. Und das andere ist, ich mache mir die Folgen meines Handelns für die anderen bewusst und versuche liebevoll und achtsam nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit den anderen umzugehen. Aber das ist der Aspekt, der sozusagen im neoliberalen Freiheitsverständnis dann irgendwie nicht mehr Platz hatte, ne?
Könnte sogar sagen, die Freiheit, die erwächst eigentlich erst aus so einem funktionierenden Netzwerk der Schöpfung und des Lebens. Erst wenn ich dieses Netzwerk im Rücken habe, dann bin ich wirklich frei. Wenn ich hingegen davon gekappt bin, dann habe ich niemanden, der mir den Rücken stärkt.
Also gesehen ist dieser Freiheitsbegriff der neuzeitliche, ein illusionärer Freiheitsbegriff, ne? Weil man fragen muss, was nützt mir eine Freiheit, die am Ende auch dazu führt, dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen uns selber rauben. Ja. Was ist das dann noch für eine Freiheit?
Was wird das für eine Freiheit sein, wenn die nächsten Generationen massiv eingeschränkt sind in ihren Möglichkeiten durch die ökologische Krise? Also so ein bisschen erleben wir das ja im Moment schon mit Corona, wie wir eingeschränkt werden. Aber das wird noch viel dicker kommen, denke ich.
Ja, stimmt, da sieht man wieder, dass es schwierig ist, Begriffe gegeneinander auszuspielen, ne? Also das Soziale gegen das Ökologische, das hatten wir schon. Aber auch die Gerechtigkeit gegen die Freiheit, ne? Es tun ja viele Menschen so, als sei die Forderung nach Gerechtigkeit, nach Ausgleich etwas, was ihre Freiheit einschränkt.
Das stimmt. Eigentlich müsste diese Korrektur innerhalb von dem Freiheitsbegriff noch irgendwie erfolgen. Aber wenn wir sozusagen dieses Vernetzte eben ausblenden, von dem der Walter gerade gesprochen hat, und nur noch das Individuelle sehen, dann muss ich mir als Individuum keine Gedanken machen über die Folgen der Freiheiten, die ich mir nehme für andere. Die allerdings sind gravierend und massiv, aber die erscheinen gar nicht mehr auf dem Radar. Und vielleicht, weil vorhin, als ich dir zugehört habe, Marion, dachte ich mir ganz kurz, ist vielleicht doch kein Zufall, dass in der Bibel dieser Gerechtigkeitsbegriff, vor dem Freiheitsbegriff, einen Primat hat. Also der kommt viel öfter vor und viel öfter ins Spiel als der Freiheit. Also ich habe jetzt nicht in der Konkordanz nachgeguckt oder so, aber ich habe den Eindruck, der spielt doch sozusagen die erste Geige. Vielleicht schon aus dem Bewusstsein, was passieren kann, wenn der Freiheitsbegriff so degeneriert.
Ja, vielleicht ist der Gerechtigkeitsbegriff in der Bibel auch der umfassendere, der wirklich alles einschließt und begründet.
Das ist tatsächlich etwas, was ich hier in dem Buch von Göbel nochmal gut gefunden habe, auch wenn sie selbst vielleicht diese Konsequenz nicht ziehen würde. Aber diese Frage nach den Grundwerten und nach dem Menschen- und Weltbild, das uns bewegt und das unserem Handeln zugrunde liegt, das ist ja eigentlich letztlich eine theologische Frage. Man muss das nicht christlich beantworten, aber es ist die Frage nach der Weltanschauung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und es gibt eben nicht bloß eine selbstverständliche Weltanschauung, auch wenn die Herrschenden sich immer als die Selbstverständlichen darstellen. Aber da, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wir sind eigentlich von unserem Hintergrund enorm gut aufgestellt, da vernünftige Antworten zu geben. Was jetzt nicht heißt, dass man immer gleich diese Verbindungen ziehen muss. Mir gefällt das Buch auch, obwohl es nicht so explizit oder überhaupt nicht solche Verbindungen gezogen werden, aber es reicht mir, dass das anschlussfähig dafür ist.
Ja, wenn sie offensichtlich auch so eine Präferenz für die soziale Marktwirtschaft hat oder eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, muss man ja auch sehen, dass dieses ganz typische bundesdeutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft ja auch deutlich christliche Wurzeln hat. Also nicht nur, dass man sie, ne, jetzt sozusagen im Nachhinein konstruiert und herleitet, sondern da waren auch Menschen beteiligt, dieses Konzept zu entwickeln, die sich da auch ihre theologischen Gedanken zu gemacht haben.
Und sie sagt dazu auch schlicht nur.
Genau, man kann wahrscheinlich auch gleich noch dazu sagen, dass die soziale Marktwirtschaft ja auch im Nachkriegsdeutschland also mehr Ideal als Wirklichkeit war. Das war schon ein Ideal, das die Wirklichkeit eine ganze Weile geleitet hat. Aber in der Wirklichkeit hatte diese soziale Marktwirtschaft auch schon immer irgendwie ihre Defizite. Oder wenn man Ludwig Erhard anschaut, der war eigentlich ein knallharter Kapitalist und hat eigentlich die soziale Marktwirtschaft eher im Bereich der Rhetorik angesiedelt. Und der wirklich die Entscheidungen getroffen hat, die sozialen Entscheidungen, auch die wirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen, war Konrad Adenauer. Und dann sind wir jetzt wieder bei der christlichen Überzeugung. Aber das war der Katholik, der es gemacht hat.
Meine Frage, aber das kriegen wir heute nicht durch, wäre dann eben, es gibt ja durchaus radikalere Verfechter, die sagen, dass auch sowas in der Richtung ist, noch eine Illusion ist. Wir müssten eigentlich sehr viel radikaler ansetzen. Aber ich glaube, so im Augenblick ist das, was sie vorschlägt, eigentlich ein noch einigermaßen gangbarer Weg. Und da müssen wir mal schauen, wo es draus wird.
Also es ist eigentlich, wenn ich euch so höre, ein Green New Deal, den sie da vorschlägt, um mal so einen Vogue-Begriff in die Runde zu werfen. Ne? Und der New Deal war ja damals auch also so ein Versuch, aus einer ökonomischen Krise dann halt rauszukommen, aber eben mit diesem Blick auf das
Ja,
Gerechtigkeitselement.
genau. Wenn die Ökonomie uns in Krisen bringt, dann muss man eben gucken, dass es noch mehr gibt als die Ökonomie und man dann aus diesem Rahmen eher was schöpfen muss. Darf ich
Soweit, und dann
nochmal?
denke ich, setzen wir demnächst an dieser Stelle fort. Und wir würden uns freuen, wenn uns viele dabei begleiten würden.
Und in der Zwischenzeit gibt es immer einiges zu lesen auf der kritischen Zone und wir stellen wahrscheinlich auch noch ein paar neue Texte rein, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen.
Genau, mal gucken, ob ich das mit der Maja Göpel noch in schriftliche Form kriege.
Sehr schön.
Bis bald.
Okay, macht's gut.
Cool, danke. Ciao.